Moin Moin. Gibt's Fragen? Okay. Dann geht's weiter. Allerdings vorher noch die Ankündigung. Ihr erinnert euch dran, morgen nicht um 10.15 Uhr, sondern morgen um 10.45 Uhr. Weil mein Chef den Raum hier haben will. Für irgendeine Besprechung, fragt mich nicht. Und da ich auch ein paar Mal überzogen habe, kriegt er die halbe Stunde dann auch wieder. Jo, okay. Was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir gemacht diese Geschichten. Wir wollen im User-Modus die Simulation sozusagen laufen lassen. Und wir wollen den Linux, zum Beispiel den Linux-Kern, portieren auf ein anderes Betriebssystem. Gut, im Beispiel haben wir jetzt hier auch Linux genommen. Linux, wenn ich das richtig sehe, kennen die meisten hier ganz gut. Den Kernel auch nicht so, aber was ihr schon so mitdiskutiert habt mit MWeb System Call und Signals und so, da blickt ja doch durch, dass ihr da so das meiste von kennt. Hallo, reinspaziert. Noch schnell das Doping geholt. Jo, gut, letzte Woche haben wir uns angeguckt von dieser Geschichte die ganzen Memory-Sachen, also wie mappe ich mir die Seiten, wie unmappe ich mir Seiten, also sprich, wie mache ich die MMU nach. Haben wir gesehen, naja, ein bisschen schlau muss man schon anstellen, sonst dauert das Mappen und Unmappen länger als der eigentliche Kontextwechsel. Aber wenn wir dann sagen, er mappt immer nur on demand, dann hat er halt, keine Ahnung, während eines Kontextwechsels erstmal gar nichts. Und dann mappt er sich so langsam das rein, worauf er tritt, was er gerade braucht. Und dann läuft er einigermaßen und dann kommt halt der nächste Kontextwechsel und schmeißt er alles wieder weg. Jo, Fazit war allerdings keine Kernel Protection. Es sei denn, man fängt noch mit Segmenten an und versucht die zu verdrehen und so. Prinzipiell ja, praktisch aufwendig. Naja, wir haben das ja schon mal gesehen mit VMware, wie die das wohl machen. Da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und so. Aber gut, wenn man, sagen wir mal, freundliche Applikationen laufen lässt, die eigentlich nur dahin greifen, wo sie auch hin dürfen und auch gar nicht versuchen, was Böses zu tun, dann kann man damit natürlich zum Beispiel Linux auf Linux laufen lassen und man kann mal andere Distributionen zum Beispiel ausprobieren.
Und wenn wir on-demand mappen, dann müssen wir beim Kontextwechsel zumindest anmappen, oder?
Ja. Sonst sieht der neue Thread genau, die Seiten von dem alten.
Das ist genau. Nicht kritisch performancemäßig. Auch Syscalls eventuell. Also nur die, die ich halt davon gemappt habe, natürlich.
Aber gut, sagen wir mal, er mappt sich vorher 10, dann muss er im Prinzip auch 10 Mal wieder ein Unmap machen. Bei Linux ist sogar so, da reicht ein Unmap von 0 bis 4G, mach platt und weg. Das ist bei BSD und so ein bisschen anders. Da kann man immer nur genau das anmappen, was man auch gemappt hat, sonst sagt er einem irgendein illegal Parameter oder sowas. Aber also im Linux-Fall kein Problem, ein Unmap und alles weg. Jo, was hatten wir noch? Wir hatten noch gesagt, wenn wir dann den Linux-Kern auf Linux portieren, Linux als Hardware sozusagen drunter liegen, dann können wir ja, dann haben wir keine Interrupts mehr, aber sowas ähnliches, Signale. Irgendjemand hat es dann auch schon gesagt, ja, da gibt es doch den System Call Sig Action. Damit kann ich sagen, welches Signal welchen Signalhändler aufrufen soll. Ja gut, und dann kann man sagen, für die einzelnen Signale, die es da gibt, entsprechend sozusagen das nachmachen, was in Wirklichkeit eigentlich die Interrupt Descriptor Table macht. Interrupt Descriptor Table, da sind halt viele Vektoren drin, wo drin steht, wenn der Interrupt kommt, dann machst du das. Wenn die Exception kommt, dann machst du das und so weiter. Jo, SIGPROGMASK ist sowas ähnliches wie Set Interrupt Disable Bit oder Interrupt Enable Bit, je nachdem. Damit kann ich jetzt allerdings noch genauer als bei Intel einzelne Signale an- und ausknipsen. Ich kann sagen, ja, ich möchte jetzt mal den Timer Interrupt nicht, aber alle anderen kannst du mir schicken. Ich kann aber auch hier bei dieser Maske sagen, gar nichts mehr. dann haben wir im Prinzip so ein CLI bzw. STI entsprechend. Jo, was man noch braucht, und das ist jetzt was, das habt ihr wahrscheinlich alle noch nicht gebraucht. Wer hat schon mal den Stack System Call benutzt? Braucht auch sonst, glaube ich, kein Mensch, aber an der Stelle brauchen wir ihn definitiv. Warum? Nee, es kann natürlich sein, wir bauen ja uns jetzt so eine Art MMU und die MMU sagt, welche Page gerade sichtbar ist und welche nicht. Und wenn wir dann jetzt loslaufen, nach dem Kontextwechsel, haben wir gesagt, haben wir erstmal gar nichts gemappt, wir gucken uns mal an, was wir überhaupt brauchen. Und dann haben wir natürlich zum Beispiel auch den Fall, dass wir mal ein Page voll kriegen, in dem Moment, wo wir auf den Stack zugreifen. Weil auch die Stack-Pages natürlich nur on-demand gemappt werden. Aber so ein SIG-Action macht ja das, dass er praktisch auf dem aktuellen Stack den aktuellen Zustand sichert. Und bei einem SIG-Return holt er sich von da den aktuellen Zustand wieder und macht da weiter. Bloß, wenn die Seite jetzt nicht da ist vom Stack, geht nicht, ne? Wohin dann mit dem aktuellen Zustand? Und da gibt es das, dann kann man dann sagen, ich biete einen alternativen Stack. Das müssen jetzt nur eine Handvoll Bytes sein, halt gerade so, dass der aktuelle Zustand drauf passt. Und dann kann ich bei jedem Signal sagen, naja, wenn das Signal auftritt, dann bitte umschalten auf den Stack. Mach. Und beim SIG-Return entsprechend wieder zurück. Also wenn jetzt der Page-Fault auftritt, die Seite ist nicht da, dann kommt ja natürlich erst einmal der Page-Fault-Händler vom Betriebssystem dran. Page-Fault-Händler vom Betriebssystem guckt nach, ist jetzt irgendwas definiert. Wenn was definiert ist, dann baut er praktisch nur den Stack so um und macht einen Return. Er sichert den Zustand auf dem Stack, ändert den Programm-Counter um auf das, was hier gesagt wurde und dann geht es da weiter. Wenn er allerdings den aktuellen Zustand nicht abspeichern kann, weil kein Stack da, dann macht er einen SIG-Kill und das Ding ist tot. Wenn er allerdings den Stack umbauen kann und den Instruction-Pointer so umsetzen kann auf die Routine, die hier bei dem SIG-Action angegeben ist, dann macht er weiter. Wenn die Routine jetzt wieder einen SIG-Page-Fault liefert, dann macht er den ganzen Kram noch einmal. Das kann gegebenenfalls auch eine Endlosschleife enden. Das ist ihm dann wurscht. Gut, er legt immer was auf den Stack drauf und irgendwann gibt es keinen Stack mehr und dann bricht er halt dann ab, gegebenenfalls.
Das ist so eine Art Double-Fault-Händler.
Sozusagen, ja. Wenn das passiert, gibt es sogar im System-Log irgendeinen Eintrag, dann kann man mit dem Message nachgucken und schreibt dann noch, an der Stelle konnte ich, da steht da irgendeine Meldung drin. Jo, jetzt haben wir nur das Problem, also SIG, wir haben so ein CLI und STI, beziehungsweise so ein Push-Flex und Pop-Flex, was ja irgendwie hier mit dem Interrupt-Flex rummacht. Haben wir gesagt, die können wir abbilden auf diese SIG-PROC-Mask. Das ist im Prinzip 1:1 eine Abbildung. Ein CLI heißt, disable alle Signale, ein STI heißt, schalte sie alle wieder an. Und ein Push- und Pop-Flag, na gut, bitte mal angucken und entsprechend. Ja, aber das ist ein System-Call. Ein CLI und STI ist eine Assembler-Instruktion und geht auch so schnell wie eine Assembler-Instruktion, weil die tut ja eigentlich nichts. SIG-PROC-MASK sind tausende von Instruktionen, Kontextwechsel, alles was so teuer ist. Ja, wenn man es 1:1 so umbaut, Performance zu vergessen. Also Linux hat ständig intern irgendwo ein Push-Flag-CLI, mach irgendwas, Pop-Flag. Diese Kombination, die kommt in jedem System Call 100 Mal vor. und man wird aus einem System Call werden dann 101, also nicht zu gebrauchen. Jo, die Frage ist, wie fixen wir das? Eine Idee ist, naja, dann sagen wir, wenn, dann merken wir uns sozusagen nur ein Bit. Wenn Signale an sein oder Interrupts an sein sollen, dann rufen wir den Signalhändler auf. Und wenn sie nicht an sein sollen, na, dann wird zwar unser Signalhändler aufgerufen, aber der ruft nicht die eigentliche Funktion auf, sondern merkt sich nur, da war was und kehrt sofort zurück. Das könnte man dann so implementieren. Hier oben so der eigentliche Signalhändler, den ich aufsetze mit dem SIGACTION, der guckt jetzt, ja, sind die eigentlich jetzt enabled, die Interrupts? Wenn ja, dann ruft er den eigentlichen Signalhändler auf. Ansonsten sagt er, da war was, aber verzögert und fertig. Ja, SIGDISABLE ist dann einfach, ausknipsen, fertig. Und das SIGENABLE, naja, ist im Prinzip auch einfach. Naja, wenn ich anschalte und merke, in der Zwischenzeit hat irgendjemand, wollte irgendjemand einen Interrupt schicken, dann müssen wir den jetzt nachholen. Also, gut, wir holen ihn nach, also ist das Deferred danach dann 0 und dann sagen wir Enabled. Geht oder geht nicht? Ich sag mal, geht zu 99,999%. Wer sieht die Schwachstelle? Na gut, steht noch nicht drin, wo in dieser Funktion. Genau. Das sieht zwar so aus, ich habe extra das Deferred vorher auf 0 gesetzt. Also falls der Signalhändler gerade am Laufen ist und es kommt jetzt noch ein Interrupt oder Signal, dann setzt er das Deferred einfach wieder auf 1 und wenn ich aus dem Signalhändler rauskomme, dann mache ich meinen ganzen Kram noch einmal. Aber es kann mir passieren, dass das Deferred 0 ist, dann bin ich an der Stelle. Ja, und an dieser Stelle ist Enabled noch 0, ne, davor. Also wird, wenn in dem Moment wieder ein Signal kommt, Enabled, nö, also Deferred auf 1 setzen. Ja, aber das Deferred wird nicht mehr angeguckt. Ne, und dann fällt er unten raus, er Enabled, aber dieser eine Interrupt, der geht uns verloren.
Was würde passieren, wenn wir das Enabled jetzt gleich am Anfang schieben?
Was würde passieren? Ich reiche die Frage weiter.
Was würde das für Nachteile?
Ja, da könnten wir halt einen echten Interrupt kriegen, während noch ein Deferred Interrupt ausgeführt wird.
Genau. Okay. Ne, wenn das Enabled gleich 1 da hochrutscht, dann gehen wir hier rein, merken auch, da ist noch ein Alter, fangen an, den abzuarbeiten. Ja, und in dem Moment ist Enabled und wenn jetzt noch ein Signal kommt, dann machen wir ihn gleich noch einmal. Und zwar irgendwie so ineinander verschränkt. Das ist meistens auch nicht das, was man will. Wenn es ein anderer Interrupt ist, was weiß ich, das eine ist der Platten, das andere der Netzwerkinterrupt, das würde wahrscheinlich sogar noch gehen. Aber es könnte natürlich auch ein zweiter Netzwerkinterrupt kommen. Und wenn jetzt der Netzwerkinterrupt-Händler zweimal gleichzeitig läuft, dann, ja gut, das müsste man dann in dem entsprechenden Signalhändler entsprechend ausprogrammieren. Nee, ich glaube, das wollen wir nicht. Ja, Ideen. Es Ich reiche die Frage weiter. Was wäre bei einem Spinlock? Spinlock würde heißen, ja, was würdest du machen? Da oben ein Spinlock-Lock und da unten ein Unlock.
Ja, natürlich vor dem Signal-Handler dasselbe Locken und Unlocken. Also mit dem Spinlock nur die Prüfung und das Setzen von Enable-Kapseln.
Also hier ein Lock, da ein Unlock, wieder ein Lock und wieder ein Unlock. Wäre eine Möglichkeit und dann entsprechend da oben natürlich ähnlich. Was sagt ihr dazu? Ja, kommt drauf an. Kommt ein bisschen auf die CPU drauf an, ob die sowas gut kann oder nicht. Ich habe aber ein ganz anderes Problem mit dem Ding. Ich habe das Problem damit, wenn du, sagen wir mal, hier unten rausfällst, dann machst du ja wieder einen Lock und einen Unlock. Und wenn du in diesem gelockten Bereich ein Signal kriegst, dann speichert er den aktuellen Zustand, den hier auf dem Stack, und startet den Signalhändler da oben. Und er versucht jetzt den Händler aufzurufen, kann aber nicht, weil gelockt. Und dann wartet er, bis irgendjemand mal unlockt. Da kann er aber eine Weile warten, weil den Lock hat er selber gesetzt. Den wird keiner unlocken. Neue Idee.
Ein bisschen mehr. Ich sagte, diese Loks ist schon wieder ein Weilchen mehr.
Ja, was soll er tun, ne? Was soll er da oben tun, wenn er merkt, beim Try-Lock, irgendjemand hat es gelockt? Naja, irgendjemand ist klar, er selber. Dann weiß er aber auch nicht, weil da setzt du das Lock und hier unten machst du einen Unlock. Und das ist natürlich genau der entscheidende Punkt, bin ich jetzt vor dem Enable oder nach dem Enable? Danach darf er da oben oder er darf nicht. Das sieht er aber nicht.
Irgendwas aus dem Compare und Set, dass man dann einfach mal irgendwie prüfen wird, okay, nur wenn deferred in dem Moment abgearbeitet ist, also auf Null ist, dass man dann erst enabled setzen darf und wenn es dann. Wenn es nicht der Fall ist, dann nochmal gleich neu durchgehen.
Das wäre sozusagen zwei Variablen gleichzeitig setzen.
Nee, das wäre gleichzeitig lesen und setzen.
Oder, okay, das ginge auch. Ich müsste sozusagen das Deferred als 0 lesen und wenn das 0 ist, dann darf ich enabled auf 1 setzen. Und das muss sozusagen atomar sein.
Genau.
Das gibt es bei Intel als Instruktion. Zum Beispiel, um so ein Problem zu lösen. Ja, also da kann man wirklich atomar fragen, ist das deferred gleich 0? Wenn ja, enable 1, ansonsten nochmal im Kreis. Okay, das könnte man jetzt mit Intel, AMD, die haben's. Haben aber nur die wenigsten CPUs, so ein Compare und Swap. Ja, vielleicht die Hälfte, sagen wir vielleicht mal. Es geht auch anders. Ich behaupte, es geht sogar ohne irgendwie so ganz merkwürdige Instruktionen. Es geht mit ganz normalen Wald- und Wiesenbordmitteln. Oh, kann man eine Weile drüber grübeln? Schreib es mal anders hin als Assembler-Code. Ist die Frage, warum das jetzt besser wird. Schauen wir uns mal an. Also, dieses Enable-Ding springt als erstes mal nach L3, guckt, ob das Deferred noch 1 ist. Wenn ja, springt er wieder nach oben. Ja, also dieses Jump L1, Compare und Jump Equal L1, das ist sozusagen diese Weilschleife. Solange Deferred 1 ist, nochmal, ja, Deferred auf 0 setzen, Signalhändler aufrufen. Das ist das, was in der Schleife steht. Wenn man da unten aus der Schleife rausfällt, dann setze ich das Enabled auf 1. Also das war jetzt nichts Großes, nur sozusagen die C-Funktion umgeschrieben in Assembler. Was ist denn jetzt der kritische Bereich? Also wenn der Instruction Pointer an der Stelle ist, könnte es schief gehen. Wie schaut es da aus?
Alles nach L1 eigentlich.
Also da vergleiche ich.
Was bei der auf 0 gesetzt.
Und da oben setze ich ihn auf 0. Wenn er an der Stelle noch wieder auf 1 gesetzt wird, kein Problem, er macht es ja noch einmal. Wenn der während des Signalhändleraufrufs oder kurz danach auf 1 gesetzt wird, kein Problem. In dem Moment darunter testet er ja nochmal. Allerdings da drunter, das kriegt er nicht mehr mit. Und da nicht mehr mit und na gut, dann ist es schon passiert. Ne? Jo, wie kriegen wir denn raus, ob er in dem kritischen Bereich ist? Spinlock. Nein. Jo, die Idee ist ganz einfach. Wenn wir im Interrupt-Händler sind oder im Signal-Händler, egal, dann habe ich gesagt, dann hat er ja auf dem Stack seinen Zustand abgespeichert. Beispielsweise zum Zustand gehört natürlich auch der Instruction Pointer. Dann gucken wir doch mal, linsen wir doch mal, was im Stack steht. Ja, und dann sehen wir, ja, wenn der Instruction Pointer irgendwo in dieser Funktion ist, also in dieser SIG-Enable-Funktion, sprich, wenn er der Instruction Pointer kleiner gleich dieser Funktion dem Start bzw. dem Ende ist, dann war es kritisch. Dann waren wir gerade irgendwie am Prüfen. Ansonsten, wenn wir in dem Bereich nicht sind, ist es kein Problem. Dann können wir gucken, ob das Enable 1 oder 0 ist. Dann sind wir ja nicht dabei, es gerade zu ändern. Kein Problem. Das wird so gemacht. Es macht beispielsweise auch, alle BSD-Varianten machen es so. Die benutzen kein CLI und STI, obwohl das an sich möglich wäre, sondern die haben so einen anderen Mechanismus. BSD stammt ja ursprünglich aus der Motorola-Welt und Motorola kennt kein CLI und STI, sondern die kennen so ein Level-basiertes. Ich kann alle Interrupts bis Level 4 sperren. Oder ja, und dann kann ab dann nur noch was kommen mit höherer Priorität. Ja, und darauf haben sie das ganze Betriebssystem abgestellt. Die haben die Interrupt so entsprechend eingeteilt, dass man sagt, naja, wenn eine Platte, ein Platteninterrupt kommt, dann darf auch noch ein Netzwerkinterrupt kommen. Aber wenn jetzt Netzwerkinterrupt kommt, dann dürfen wir nicht mehr schedulen, kein Timer mehr. Und das haben sie alle so hingefummelt, dass das entsprechend passt. Soll heißen, CLI und STI passt da nicht mehr. Die wollen nicht alles ausschalten und alles anschalten, sondern sie wollen nur Teile ausknipsen und Teile wieder anschalten. Was bei Motorola geht, bei Intel halt nicht. Bei Intel ginge es über den externen Interrupt-Controller, aber der ist wieder extern und das kostet Zeit, den umzuprogrammieren. Jo, und die machen es halt auch so, die haben auch so ein SIG-Enable, so eine Funktion. Gut, die macht jetzt nicht CLI-STI-mäßig alles an, alles aus. Aber ihr könnt euch vorstellen, im Prinzip gilt das natürlich genauso für alle anderen. Man kann auch einzelne Bits setzen oder ganze Masken setzen oder löschen. Ja, und die machen es genau auf die Art und Weise dann. Ne? Einmal Instruction Pointer angucken, wenn der im kritischen Bereich ist. Das ist ja auch jetzt nicht kritisch, also nicht, keine kritische Programmierung. Wir müssen jetzt nicht gucken, ob es genau die Instruktion ist oder genau die. Es ist eigentlich völlig wurscht, wenn er in dem Bereich ist, in der Funktion. Ich kann nochmal zurückblättern. Ne? Also, oder ganz zurückblättern. Egal, wo er in dieser Funktion ist. Wenn jetzt ein Signal kommt, dann setzen wir einfach den Instruction Pointer wieder an den Anfang. Und dann geht er nochmal durch die Schleife und dann kann er nochmal gucken, ob er wirklich unten rausfallen darf. Und fertig. Und wenn er außerhalb ist, weil er gerade im Signal Handler 2 ist, macht uns ja auch nichts, weil dann ist er in der Schleife ja noch drin, dann testet er ja noch einmal.
Es ist jetzt aber immer nur für Parallelität durch Interrupts, nicht durch mehrere Kerne, oder? Weil da würde das dann nicht mehr hinhauen.
Das hat mit mehreren Kernen in dem Sinne.
Weil dann könnte ja...
Das CLI und STI gilt ja nur für eine CPU. Also jede CPU schaltet für sich die Interrupts aus. Andere haben damit nichts zu tun. Wenn ich jetzt sozusagen für alle CPUs Interrupts ausknipsen will, das ist eine andere Geschichte. Dann muss ich wirklich extern den Interrupt-Controller umprogrammieren. Hier, wenn nur die eine CPU mal gerade nicht unterbrochen werden will, weil sie aus einem Puffer was weiß ich was rausholt und sich dabei nicht unterbrechen lassen will, das geht. Also jetzt SMP-mäßig, okay, ganz andere Baustelle. Jo, gut, also auf die Art und Weise kriegen wir es hin. Wir brauchen kein SIGPROC-Mask, überhaupt nicht. Soll heißen, die ganze Geschichte ist ein Faktor 1000 schneller. Ja, ganz in System Calls, SIGPROC-Mask hin, SIGPROC-Mask zurück, SIGPROC-Mask wieder aus, SIGPROC-Mask wieder an und aus und an und aus. Bei jedem Kontextwechsel auch nochmal wieder ausschalten, damit ich einen Kontextwechsel machen kann. Und dann wieder anschalten, wenn der Kontextwechsel passiert ist. Dann ist jeder Kontextwechsel schon mal, das sind ja schon mindestens drei. Ne? Kontextwechsel rein in den Kern, wieder raus. MMU umprogrammieren, rein und raus. Signale wieder an, rein und raus. Das wird dann einfach viel zu teuer. Jo, also Interrupts abgehandelt. Irgendjemand von euch war ja neulich schon wieder, glaub du. Wie war das jetzt mit den System Calls? Wie war das jetzt mit den Exceptions? Die sollen doch eigentlich jetzt nicht ans echte Betriebssystem gehen, sondern an das, was wir jetzt gerade umbauen. Wenn aber jetzt, was weiß ich, meine Anwendung in meiner virtuellen Maschine irgendwie einen Box baut, durch Null teilt, dann kriegt jetzt ja nicht das Programm, was durch Null geteilt hat, das Signal zugestellt, du machst Mux, sondern mein Simulator kriegt das Signal zugestellt, du machst Mux. Aber der macht den Mux ja eigentlich gar nicht. Okay, das ist jetzt, naja, das entspricht in etwa dem, wie es in dem echten Betriebssystem auch ist. Auch da, die Anwendung macht Murks, aber das Betriebssystem kriegt die Exception. Okay, und dieses Betriebssystem nimmt die Exception und baut den Stack von der Applikation um, damit die Applikation entsprechend sich anders dann verhält. Zum Beispiel einen Action-Händler aufrufen kann. Jo, das ist also halb so schlimm. Wir kriegen, also unser portiertes Betriebssystem kriegt jetzt keine Exception, sondern ein Signal. Naja, und das Signal muss sozusagen postwendend an die Anwendung weitergeschickt werden. Das entspricht in etwa dem Original. Was jetzt nicht so original ist, ist, wenn unsere Gastapplikation einen System Call macht. Der System Call geht nicht als Signal an unser portiertes Betriebssystem, sondern der System Call geht an das echte Betriebssystem. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Wenn nämlich unsere User-Applikation sagt Exit, dann geht das Exit ans echte Betriebssystem und Exit heißt, okay, mach tot. Wer lief denn gerade? Ach, unser Simulator. Simulator tot. Mitsamt allen Applikationen, die da mal drin liefen. Ja.
Muss das nicht aber irgendwie so sein, dass wir die ganzen System Calls eigentlich erstmal abkriegen müssen, weil wir als Betriebssystem fungieren und das dann weiter?
Das wäre so gewünscht, ja.
Ich dachte, es wäre dadurch gegeben, dass wir diese Umgebung bilden, aber gut, weiß ich auch nicht.
Wir haben bisher gesagt, unser portiertes Betriebssystem kann System Calls machen. MMAP und Read und Write und was wir so gesagt haben. Bloß die Dinger lassen sich nicht unterscheiden, jedenfalls aus Sicht des echten Betriebssystems, von Read und Write und Exit und wie sie alle heißen, von den User-Applikationen. Das stammt ja aus der gleichen Simulator-Umgebung. Das Einzige, was man sieht, ist, sie stammen aus unterschiedlichen Adressräumen. Wir hatten letztes Mal das Bildchen, wir haben unseren Adressraum, den halbieren wir, den hinteren Teil nochmal, das ist das normale Linux, das ist unser Glas-Linux und das ist unsere Applikation. Wenn hier ein Read und ein Write auftaucht, dann war das irgendwie aus einem Linux-Gerätetreiber, der wollte auf die Konsole was schreiben oder auf die Platte oder was weiß ich. Also soll das echte Linux aufgerufen werden und der soll von der virtuellen Platte was lesen oder auf die Konsole was schreiben. Wenn hier ein Read aufgerufen wird, dann soll das nicht da hinten hin, sondern dann ist das ja eigentlich ein Read, was an den Linux-Kern gehen soll. Also man könnte es unterscheiden an dem Instruction Pointer, ob das jetzt ein echtes Read ist oder ob das ein Read ist, was umgebogen werden soll.
Und dann muss wieder der Host entsprechende Treiber oder Modifikationen abbekommen.
Das wäre eine Variante, der müsste in seinem Int 80 System Call Händler erstmal reingucken. Bist du echt oder bist du nicht echt? Ach, du bist nicht echt? Na gut, dann wandeln wir dich mal um in, ja, zum Beispiel ein Signal. Ne?
Kannst du auch anhand der PID oder der Thread-ID unterscheiden, oder?
Das ist alles eine Applikation.
Ja, aber die haben unterschiedliche, also jede App läuft ja in einem eigenen Thread.
Kann man so machen, also wenn man sich das sozusagen das Analoge dazu anguckt in der echten Welt, dann arbeitet die CPU hier in der Applikation und wenn sie hier auf einen Int 80, so ein System Call, trifft, dann springt die CPU, die gleiche CPU, da irgendwo hin und macht da halt weiter. Also das ist an sich, also wenn man jetzt CPU mit Thread oder so gleichsetzt, ist das eigentlich der gleiche Thread, der manchmal im User-Bereich arbeitet und manchmal halt im Kernel-Bereich. Also die PID oder so, die ändert sich an sich nicht. Ändert sich ja auch nicht, wenn jetzt eine echte Applikation einen System-Call macht, dann wechselt sie ja nicht die CPU. Könnte man machen, also Intel bietet das sogar so mit Thread-Kontextwechsel bei System Call und solchen Geschichten. Das will aber keiner. Unnötiger Aufwand. Ja, gut. Da kann man jetzt entweder im Host-Betriebssystem irgendwie rumflicken. Wir werden auch noch sehen, da gibt es Erweiterungen, die genau das machen. Eine andere Variante ist, man kann das durch die Brust ins Auge und so, man kann sozusagen einen Debugger starten. Der Debugger, der sagt, naja, liebes Programmchen, lauf mal weiter bis zum nächsten System Call. Der GDB kennt auch sowas, lauf mal weiter bis zum nächsten System Call. Oder, ich weiß nicht, der eine oder andere von euch kennt vielleicht das S-Trace-Programm. Kennt das jemand? Also ich kann, sagen wir mal, ein LS aufrufen. Ich kann aber auch S-Trace aufrufen. Und dann sehe ich hier vorne, ich hoffe, ihr könnt es hinten lesen, nehmen wir mal die letzten hier, write 1, und so weiter, write 1, write, close 1, mUnmap, close, exit. Also das sind praktisch die System Calls, die dieses LS-Programm gerade gemacht hat. Ist immer ganz nützlich, so als Sys-Admin, wenn man nicht weiß, irgendwie ein Programm tut nicht so, dann weiß man vielleicht nicht, habe ich irgendeine Config-Datei vergessen zu schreiben oder so. Dann kann man es einfach mal mit dem S-Trace starten und dann sieht man, welche Dateien er versucht zu öffnen. Und dann merkt man vielleicht, da fehlt noch eine, die habe ich ihm noch nicht gegeben. Ja, und diese Schnittstelle, die kann man verwenden, so man dann möchte. Und kann Programme immer laufen lassen bis zum nächsten System Call. Ja, und wenn er einen System Call machen will, dann kriege ich auch mit, welchen System Call, habt ihr gerade gesehen. Wie kriege ich das mit? Ja, im Prinzip stehen immer die System Call Nummern, also welche Funktion er aufrufen will. Die stehen in ERX, EBX, ECX und so weiter, also die ganzen Parameter stehen da drin. Ja, und da es ein Debugger ist, also ich kann ihm sagen, lauf mal bis zum nächsten System Call, dann läuft er halt soweit, dann stoppt er, dann kann ich mir die Register angucken, dann weiß ich, was er gerade treibt. Dann kann ich ihm sagen, okay, lauf mal weiter bis zum Ende des System Calls. Dann läuft er halt, macht er seinen System Call. Und wenn er am Ende angekommen ist, dann sagt er wieder, fertig. Dann kann man wieder in die Register reingucken. Da kriegt man nämlich die Return-Werte. Und dann kann man ihm wieder sagen, okay, bis zum nächsten System Call. Na, dann kann man immer so reingucken, welchen macht er, was war das Ergebnis, welchen macht er, was war das Ergebnis. Nö, das ist jetzt ein ganz externer Debugger.
Okay, das heißt, der Debugger startet das Programm und ja, okay.
Jo.
Aber dann könnten wir im Prinzip auch irgendwas Angepasstes schreiben, was gleiche Dinge tut wie dieser Debugger. Das ist vielleicht ein bisschen schneller, ich weiß nicht.
Das könnte so sein, wenn Linux ein bisschen anders wäre. Linux oder alle Unix-Varianten sind so gemacht, dass ein Programm sich selber nicht debuggen kann. Man kann immer dieses ptrace aufrufen, das ist diese Debugger-Schnittstelle, und kann dann, wenn die geöffnet ist, ein Kind starten und dann kann ich über dieses ptrace abfragen, was das Kind macht. Sich selber irgendwie zu sagen, ja, wenn ich selber einen System Call mache, dann kriege ich selber ein Signal oder so, das gibt es nicht. Jo, also kriegen wir jetzt mit, wann der nächste System Call ist. Und wir kriegen auch mit, ne, hier Applikation oder Betriebssystembereich, wenn wir nämlich hier bei dem ptrace ihn laufen lassen, dann liegt, wie gesagt, in den Registern der Zustand. Und in den Registern ist halt auch der Instruction Pointer. Dann können wir gucken, von wo aus er den System Call macht. Ja, und dann reicht das?
Überprüfen, was er machen wollte und entsprechend überlegen, gibt man jetzt 1:1 weiter und das ist dann tatsächlich machen oder muss man noch irgendwas umwandeln, umrechnen und dann erst den System Call abgeben und
das ist nämlich genau das Problem jetzt. In dem Fall sagen wir mal, dass das jetzt ein echter System Call aus dem Bereich ist. Dann können wir einfach sagen, Instruction Pointer größer als, okay, kann's weitermachen. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt in dem Bereich? Da können wir nicht sagen, mach mal weiter. Weil wenn der jetzt hier einen Exit aufruft, dann einfach zu sagen, mach mal weiter, schlechte Idee.
In dem Fall dann irgendwie selber aufräumen.
das soll ja dann einfach ein Signal sein, was an den Kern, an unseren Kern geht.
Den Debugger, den startet er das Host-System, oder?
Mhm.
Genau, und da könnte man das natürlich irgendwie so machen, dass das Gastsystem Debugger startet und da irgendwie die Application so einlegt. Und dann würden ja die Exceptions, die das Gast-Linux generiert, die würden immer durchgereicht werden zum Host.
Mhm.
Und die anderen würden das Gastsystem abfangen.
Das könnte man machen, dann müsste man allerdings, irgendjemand hatte ja vorhin schon die Idee, sozusagen, das sind andere Threads als die. Muss ja so sein, ne? Wenn ich die abfangen will, müssen die unter dem Debugger laufen und der Teil nicht. Okay, dann müssen es zwei verschiedene sein. Wäre möglich, dann müsste ich allerdings im Linux, in dem zu ändernden Linux, den ganzen Teil umbauen, der irgendwie Applikationen startet. Was im Prinzip geht, es ist nur der exec System Call. Der ist aber heftig.
Kann ich nicht davor einfach einmal forken? Also das ist da, ich starte mein Gast Linux als Prozess auf dem Host Linux, forke einmal und dann mache ich meine Anwendung als
Search. Wäre möglich. Also das, den exec Teil könnte ich auch ändern, das löst aber unser Problem noch nicht. Wir kriegen dann zwar mit, wenn das Kind einen System Call macht, nur es macht ihn. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ja, wieso macht es ihn, wenn wir das
debuggen? Ja, dann kriegen wir mit, wann er ihn macht.
Ja, aber wir müssen ihn ja nicht ausführen. Wir können ja über diese Ptrace-Schnittstelle sagen, ob wir weitermachen sollen oder nicht.
Wir können ihn töten oder wir können ihn weitermachen. Beides nicht gut.
Okay. Ich kann auch mit Ptrace alles Mögliche machen.
Wenn er in der Applikation ist, ja. Aber er ist ja nicht in der Applikation, er ist ja gerade in den Linux-Kern reingehüpft. Ich müsste ihn sozusagen jetzt im Linux-Kern single-steppen oder weitersetzen. Oder bloß im Linux-Kern kann ich natürlich keine Breakpoints mehr setzen.
Ja, dass ich meine Breakpoints.
Dann müsste ich vorher wissen, wo dieser Int 80 steht. Wenn er mal draufgetreten ist, dann ist er schon gesprungen und dann hält er an. Also er will einen System Call machen, Punkt. Den kann ich abwürgen, dann ist er aber ganz tot. Oder ich muss einen System Call machen.
Wenn ich einen Breakpoint auf einen Int 80 setze, hält er dann automatisch
davor. Wenn du mir sagst, wo der Int 80 steht, dann kannst du es tun.
Das ist ja nur ein
Na, ihr habt gesehen, wie man letztendlich die Intel-Instruktionen auseinanderpflücken muss. Mühsames Geschäft.
Wollen wir wissen, eventuell, wenn man es ja denn hat, die Hardware-Unterstützung machen lassen? Also irgendwie halt die Virtualisierungserweiterung, dass man einfach sagt, sie soll eine Exception werfen, wenn ein Int.
Das könnte man machen. Das ginge. Okay, die ganze Geschichte, wir haben uns ja vorher über die Hardware-beschleunigte Simulation unterhalten. Wenn ich Hardware-Beschleunigung habe, dann nehme ich die. Das ist jetzt praktisch die Variante, was mache ich, wenn ich die nicht habe. Sonst hast du natürlich recht, das würde gehen. Ja. Aber dann kann ich mir schon 90% von dem, was ich da erzählt habe, eigentlich alles bringen. Jo, was ist die Idee? Die Idee ist, ja, wir müssen ihn einen System Call machen lassen. Aber wenn es jetzt ein Exit System Call ist, eine doofe Idee. Der ist tödlich. Wenn wir ihn einen Write machen lassen, dann schreibt er irgendwelchen Murks, aber er ruft ja ihn nicht auf. Also, was wir eigentlich machen müssen, ist den System Call ignorieren. Irgendjemand hat ja schon gesagt, einfach drüber springen. Wenn er drüber springt, tut er aber nicht. Aber was wir machen können, wir haben ja Zugriff auf die Register, auf die Parameter. Dann drehen wir einfach den System Call. Wir lassen ihn nicht ein Write machen, sondern wir lassen ihn zum Beispiel ein GetPID machen. GetProcessID. Soll er sich halt die Prozess-ID holen.
Warum geht das, dass man das verdrehen?
Ich habe vorhin gesagt, dieses S-Trace, was ihr vorhin gesehen habt, das kriegt raus, welcher System Call gerade gemacht wird, wann er Zugriff auf die Register hat. Ein Debugger kann in die Register reingucken. Und er kann die Register natürlich auch ändern.
Aber also man kann es ändern, aber man kann es nicht abbrechen.
Ja, genau. Da ist jetzt die Idee, dann mache ich doch aus einem Write-System-Call, aus einem Read-System-Call, aus einem Exit-System-Call, aus völlig wurscht was, macht dann Get-Pit. Soll er sich seine eigene Process-ID holen, die schmeißen wir weg und gut ist. Dann ist er über den System-Call sozusagen drüber, also über das Int 80 drüber. Und bei hier soll er natürlich eigentlich da reinhüpfen. Wie schaffen wir das, dass er da reinhüpft? Dann wird er nochmal unterbrochen, genau.
Und dann kann ich ja meine Simulation machen mit den Werten, die ich davor aus dem Register gesichert.
Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre noch, ich kann ihm dann einfach ein Signal zustellen. Einfach mit Kill ihm ein Signal schicken. Und dann wird er ja in den entsprechenden Signalhändler gehen und der müsste dann halt entsprechend mit SIGACTION aufgesetzt sein. Das ist das, wie zum Beispiel das User-Mode Linux das dann auch macht. Ihr könnt euch vorstellen, System-Calls sind teuer. Wie teuer sind sie denn? Also System-Calls hier, müssen wir jetzt unterscheiden, die System-Calls und die System-Calls. Wie teuer ist jetzt so ein System-Call? Also wenn hier der Blocktreiber von der Platte einen Block auf Platte schreiben will. Richtig.
Und wir machen die kurze Überprüfung, die halt Overhead darstellt, merken aber, dass das alles in Ordnung ist und dann geht es aber dann auch normal weiter.
Ja.
Die Überprüfung ist halt dann ein paar Instruktionen, also mit 10, 15, keine
Ahnung. Unkritisch, stimme ich dir zu. Aber du hast noch was Entscheidendes vergessen.
Zurückkommen ist halt auch nochmal kurz sehen, okay, hab ich durchgehen lassen.
Auch unkritisch, gebe ich dir recht, aber es fehlt noch was, was entscheidend ist. Das Entscheidende.
Kontextwechsel in das Host-Betriebssystem?
Der Kontextwechsel ist richtig, von dem zum Debugger und wieder zurück.
Okay.
Ne? Er sagt ja, ich stoppe, okay, Debugger soll drankommen, der soll ja mal nachgucken. Also der eine wird weggeschedult, der nächste kommt dran. Debugger guckt rein, 10 Instruktionen, mehr ist es nicht. Okay, alles in Ordnung, Kontextwechsel. Debugger schläft wieder, wartet bis er aus dem Exit, aus dem System Call rauskommt. Kind darf weiter, Kind macht get pit. Ja, Kontextwechsel, Debugger guckt wieder rein, Debugger sagt, kann es weitermachen, Kontextwechsel. Ja, und das Reingucken in die Register heißt auch immer noch System Call. Ptrace einmal, guck mal, wie die Register zurzeit sind. Auch noch ein System Call. Also letztendlich, wenn ich richtig mitgezählt habe, es sind 4 Kontextwechsel zwischen Gast und Debugger, hin und wieder zurück. Und noch 2 System Calls, Ptrace. Also ich komme noch genauer drauf, aber im Prinzip erstmal so. Ja, und wie ist es jetzt hier bei der, also wenn die Applikation einen System Call macht, das war ja jetzt gerade, wenn hier ein Treiber System Call macht, wie ist es bei dem Kind? Und im Prinzip das Gleiche, nur dass wir den System Call noch abdrehen müssen. Der muss noch einen machen, weil der kriegt ja jetzt mit Kill ein Signal. Und wenn er aus dem Signal-Händler wieder raus will, muss er einen Sig-Return aufrufen, um den Kontext wieder zu restaurieren. Ist also nochmal ein System-Call.
Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, wie das mit dem Ersetzen von einem System-Call
ist? Es ist etwas verworren. Es ist einfach so. Also du kannst mit Ptrace, also Ptrace selber ist eine Schnittstelle und da gibt es verschiedene Kommandos. 1 lautet zum Beispiel, mach weiter bis zum nächsten System Call. Dann hält das Kind an. Papa wird wieder aufgeweckt. Papa kann mit P-Trace sich die Register geben lassen. Guckt in die Register rein und sieht, Instruction Pointer ist da unten irgendwo. Also System Call darf nicht durchgeführt werden. Soll heißen, er setzt die Register um, dass in EAX nicht mehr, sagen wir mal, die Exit-Nummer drin steht, sondern die Get-Pit-Nummer. Und dann sagt er, okay, System Call kann es weiter, P-Trace System Call kann es weitermachen bis zum Ende des System Calls. Dann macht er hier halt sein Get-Pit. Am Ende vom Get-Pit wacht der Debugger wieder auf. Debugger kann mit Kill, dem Simulationsding hier, ein Signal zustellen und kann sagen, okay, weiter bis zum nächsten System Call. Und dann macht er weiter mit einem Signal. Okay, und das wird dann zugestellt und normalerweise läuft dann irgendeine Funktion im Gastbetriebssystem. Also letztendlich muss ich mit ptrace einmal den Registerinhalt, also im Linux-Fall von EAX, ändern. In EAX steht einfach die Nummer drin, welche Systemfunktion er aufrufen soll. Exit ist die 1, read ist die 2, write ist die 3 und so weiter. Und getpit ist dann, ich weiß gar nicht, 18 oder irgendeine Zahl.
Und das getpit, da würde ich ja dann trotzdem zum Host-System wechseln, oder?
Ja.
Also ich habe trotzdem diesen Kontext.
Ja.
Okay. Das heißt, das Einzige, was mir erspart, ist halt, oder was dadurch erreicht ist, dass das Getbit halt nichts Wichtiges tut. Also dass du nichts getan kannst. Hm. Aber der Kontext wechselt bleibt.
Ja. Das ist so verworren. Ich muss nur, ja, eigentlich will ich den System Call gar nicht, nur ich habe ihn schon angefangen und kriege ihn da nicht wieder raus. Das ist eine Bastelidee, das ist definitiv keine schöne Lösung. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jo, okay, also damit geht's, aber wie es da auch schon steht, das dümpelt so vor sich hin, also Performance ist was anderes. Jo, was haben wir noch? Wir haben noch eine Uhr, die wir irgendwie nachmachen müssen. In echt gibt's, im echten Betriebssystem gibt es irgendwie Hardware, irgendwelche Intervall-Timer, Bausteine und es gibt diese Hardware-Clock, die man da irgendwie setzen kann. Jo, die Realtime-Clock, die wird in Linux nur ganz am Anfang einmal gebraucht, um sich die Uhrzeit zu holen. Und ab dann wird ein Timer-Chip programmiert, der alle einmal pro Millisekunde ein Interrupt produziert. Jo, und dann wird er halt 1000 Mal pro Sekunde unterbrochen und jedes Mal zählt er sozusagen auf eine interne Uhr eine 1000stel Sekunde drauf. Warum macht er das so? Letztendlich deshalb, weil diese Realtime-Clock, die ist nur sekundengenau. Die hat einfach nur Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, aber keine Millisekunden oder irgendwas. Man hätte aber heutzutage natürlich ganz gerne eine Uhr, die ein bisschen genauer ist als eine Sekunde. Dementsprechend machen sie es dann halt so, holen sich einmal sozusagen als Startwert die Sekunden und ab dann wird im Millisekundenbereich immer so eine 1000stel Sekunde drauf addiert. Und mit Read-Get-Timestamp-Counter wird noch zwischen den Timestamps so ein bisschen interpoliert, aber anderes Problem. Das Ding kann man natürlich gut nachmachen mit so einem Get-Time-of-Day, macht im Prinzip genau das. Liest einmal die Uhr aus und gibt mir eine Uhrzeit zurück. Und hier die 100 oder 1000 Timer-Ticks, die ich gerne pro Sekunde als Interrupts im echten System habe, die kann ich mir mit diesem Set-E-Timer-System-Call halt als Signal in meine Applikation schicken lassen. Und dann kann ich in meine Applikation auch genauso im 1000stel Sekunden-Takt hochzählen. Alles unproblematisch. Get-Time-of-Day mache ich halt, wie gesagt, nur ein einziges Mal. Ich hole mir nur einmal die Sekunden und damit ist gut. Ja, und dieses Set-E-Timer-Ding, das rufe ich jetzt auch nicht 1000 Mal pro Sekunde auf. Damit muss ich sozusagen nur den Timer einmal programmieren und ab dann kriege ich alle 1000stel Sekunde ein Interrupt oder ein Signal. Ich brauche das Ding nicht immer wieder aufzurufen, sondern einmal reicht. Jo, also das Ding ist unkritisch. Fast, ne? Also das erste ist, es gibt zwei Linux-Varianten. Es gibt eine Linux-Variante, eine etwas ältere, die läuft mit 100 Hertz. Die programmiert einfach den Timer-Baustein auf 100 Hertz und lässt sich 100 Hertz Interrupts geben. Soll heißen, der kann natürlich auch mit ZI-Timer, kann ich Werte angeben, wie ich lustig bin, aber mehr als 100 Takte, mehr als 100 Signale kann ich pro Sekunde nicht kriegen. Nur wenn er einen Interrupt kriegt, geht er ins Betriebssystem rein und nur wenn er im Betriebssystem ist, kann er irgendwie seine Zeitverwaltung machen. Und nur wenn er Zeitverwaltung macht, kann er jetzt ein Signal an meine Applikation schicken. Wenn er selber nicht unterbrochen wird, dann kann er auch kein Signal schicken. Gut, die neueren, beziehungsweise auch Windows, die laufen mit 1000 Hertz. Also kann ich maximal 1000 Hertz Interrupts kriegen. Mehr nicht. Soll heißen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein älteres Linux habe und ich möchte auf dem älteren Linux ein neueres nachmachen, ich kann zwar dem ZI-Timer sagen, ich hätte gerne 1000 Interrupts oder 1000 Signale pro Sekunde, ich kriege aber bloß 100. Das sagt er mir ja noch nicht einmal. Also ich kann sagen ZI-Timer und dann gebe ich als Zeitvariable an 1000. Ja, ja. Und dann kriege ich 100.
Kann das nicht auch mit Hardware entsprechend passieren? Also das Hardware, diesen Timer auch nur damals bis 100 unterstützt hat?
Damals war es einfach schlicht das Problem, dass die CPU das nicht gebacken gekriegt hat. Der Timer-Chip, der kann an sich bis, ich glaube, 65 Kilohertz. Das Problem ist, jeder Interrupt heißt natürlich auch Kontextwechsel letztendlich. Und da waren die alten CPUs einfach schlicht nur mit Interrupts beschäftigt. Wir haben nichts mehr anderes gebacken gekriegt.
Okay, also diesen Chip, diese 65K, sind schon sehr früh in den Zeiten dabei gewesen.
Das ist der PIT, Programmable Interval Timer. Den gibt es schon seit PC-Zeiten sogar. Der läuft mit 1, so und so viel Megahertz. Und du kannst jetzt sagen, nach wie viel Ticks du gerne ein Interrupt haben willst. Aber da gibt es jetzt eine minimale Anzahl von Ticks, die du eingeben musst. Also in Summe, glaube ich, 65 Kilohertz oder so kannst du maximal rausholen.
So, was ich jetzt erst über die Zeit dann auch noch gesteigert hätte oder sonst
wie? Braucht man gar nicht, der war schon. Und das Minimale, wenn du sagst, sozusagen nach der größtmöglichen Anzahl von Ticks, Interrupts, das sind gerade die 18,7 Hertz oder was, die das alte DOS da rausgeholt hat. Also das ist sozusagen die längstmögliche Periode, das ist 18,7 Hertz, glaube ich. Und das geht runter bis 64, 65 Kilohertz. Naja, aber nur dazwischen macht Sinn. Wenn man zu viele Interrupts produziert, dann ist die CPU einfach mit diesen ganzen Interrupts also arg belastet.
Gut, dass wir dann auch noch mit CPUs die Probleme haben, dass die nicht sehr viel schneller getaktet werden können im Moment und dass es für Zukunft auch noch nicht so schnell ein Problem darstellen wird.
Ja, das Problem ist bei den CPUs, also die sind natürlich Gigahertz und sonst wie was. Das Problem an der Stelle ist natürlich, da müssen sie erstmal ihre Pipeline flashen. Wenn sie den Kontext sichern wollen auf dem Stack, dann muss erstmal der Kontext komplett berechnet werden. Soll heißen, erstmal lange Pipelines flashen, Kontext auf dem Stack schreiben, Pipeline langsam wieder füllen, bis die lange Pipeline voll ist, und dann kann es weitergehen. Das heißt, es ist nicht nur, dass ich den Interrupt ausführe, sondern es ist auch jedes Mal noch ein Pipeline-Flush oder eine zweimal Pipeline-Flush dabei und häufig natürlich auch noch ein Cache-Flush. Die springen aus dem User-Bereich in den Kernel-Bereich. Da sind die Speicherbereiche dann irgendwie alle ganz anders. Ich brauche alles anders, alles neu. Da ist mein Level-1-Cache dann auch wieder leer. Und das macht natürlich die Gigahertz dann völlig kaputt. Ja, und deshalb ist man halt hier im Moment bei 1000 Hertz. Da sind sich irgendwie alle einig. Also ich kenne im Moment kein Betriebssystem, was da irgendeine andere Zahl hätte. 1000 Hertz sind sie alle. Jetzt haben wir aber noch das Problem, mit 1000 Hertz scheduled die CPU, die echte, das echte Betriebssystem. Jetzt kann es mir passieren, dass ich mal einen Timer-Tick kriege, dann kommen die zwei parallel laufenden Applikationen und dann bin ich wieder dran. Und in der Zwischenzeit waren eigentlich zwei Timer-Ticks. Da bin ich aber gar nicht gelaufen. Gut, dann kriege ich im Prinzip jetzt sofort, wenn ich wieder aufwache, einen Timer-Tick, aber nur noch einen. Er merkt sich immer nur, ob ein Signal zugestellt worden ist, ja oder nein. Wie viele Signale von einem Typ? Nein. Also ich kriege jetzt, wenn ich dann wieder aufwache, nicht zwei Timer-Ticks, sondern ich kriege einen. Das heißt, mein Gast-OS hat Probleme mit der Zeit. Okay, Zeit hatten wir schon ein paar Mal. Ich habe gesagt, da gibt es noch ein großes Kapitel zu. Das kann man so nicht lösen. Wenn mein Simulator nicht läuft, dann kann er auch nicht die Uhrzeit ticken lassen. Punkt.
Das ging also nur, solange er selber sagt, ich möchte jetzt nicht unterbrochen werden. Dann reservieren wir jetzt einfach die ganze Zeit einen Kern oder sonst was. Dann ist es in der Zeit noch halbwegs von der Zeit her machbar, wobei wahrscheinlich auch noch diese Effekte mit Gastsystem brüllt auch mal vor sich hin und braucht mehr Ressourcen als normal.
Du kannst sagen, du brauchst praktisch exklusiv eine CPU für unseren Simulator. Und wenn die eine CPU ganze Zeit exklusiv zur Verfügung steht, dann funktioniert es. Wenn wir mal weggescheduled werden, warum auch immer, weil keine CPU mehr frei oder weil Speicher knapp oder irgendwie sowas, dann war es das mit der Uhr. Hilft ja auch nichts, wenn die CPU nicht vorrätig ist. Also sagen wir mal, du hast zwei CPUs und deine Applikation, die sagt, ich will immer auf CPU 2 laufen. Soll der Rest doch auf 1 sich tummeln? Hilft nichts, wenn du jetzt 10 Applikationen hast, dann kommen die 10 alle mal dran und da wird auch eine Applikation auf deiner zweiten CPU laufen. Dann bist du mal weg. Als Sys-Admin kannst du die Priorität hochdrehen. Da kannst du die so weit hochdrehen und hochdrehen und hochdrehen, dass er höher ist als alles, was sonst laufen könnte. Das geht. Dann hast du dann hast du halt exklusiv deine eine CPU. Dann geht's. Okay, man darf sie im Prinzip natürlich auch mal ganz kurz abgeben. Also wenn jetzt mal, sagen wir mal, ein Netzwerkpäckchen ankommt, dann schedulet die CPU einmal, holt sich das Netzwerkpäckchen und schedulet wieder zurück. Wenn er innerhalb von einer Millisekunde wieder da ist, passt die Sache ja. Dann habe ich zwar zwischen zwei Signalen nicht meine komplette Millisekunde Rechenzeit gehabt. Also es reicht mir im Prinzip ganz wenig, aber ich muss wieder rechtzeitig da sein, wenn der Signal da kommt. Gut, aber wie gesagt, Zeitmessung und so, Zeit überhaupt ist kritisch, so oder so. Jo, das Ding nennt sich dann User Mode Linux. Das wollte ich euch aber heute nicht mehr zeigen. Jetzt wollte ich heute erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Wobei erstmal frage ich euch natürlich mal, gibt es Fragen dazu? Ich meine, ihr fragt immer schon fleißig, insofern.
Ja. Wie schaut es denn jetzt also performancemäßig aus, wenn man das vergleicht mit also QEMU, also sprich mit so einer eigentlich Vollemulation, aber halt nur Just-in-Time-Konfigurierung?
Ja, das ist.
Ich meine, dass jetzt KVM schneller ist, ist klar irgendwie, aber das. Also ich meine, ich führe ja relativ viel noch nativ aus, aber hat halt diesen brutalen Syscall.
Ja, okay, was waren die ganzen Overheads? System-Calls? Wir hatten noch ein paar. Kontextwechsel. Also die ganzen MMU-Geschichten beim Kontextwechsel. Ja, das war es im Wesentlichen. Alles andere ist, kostet fast nichts. Gut, wir haben noch das Problem mit der Kernel Protection, aber das ist jetzt performancemäßig kein Problem. Jo, also die zwei System Calls MMU. Sind wir da besser oder schlechter als QEMU? Macht er alles on board. Ne? Der flasht nur seinen simulierten TLB und den kann er wieder füllen mit Speicherzugriffen.
Ich würde eigentlich sagen, dass wir in den beiden Fällen mit QEMU besser dran sind, aber da fehlt doch mal den QEMU nicht nativ Instruktionen ausführen. Das
genau. Kostet das auch nicht. Genau, also System Calls kosten in QEMU praktisch nichts. Er guckt einmal in seiner simulierten Tabelle nach, wo soll ich denn hin, schreibt das in seinen Instruction Pointer und weiter geht's. In dem Falle, ne, Ptrace und Debugger zurück und nochmal Ptrace und Signal.
Das ist keine andere Lösung mehr.
Kommen wir noch drauf. Aber also bleiben wir erstmal dabei, was ich euch bisher erzählt habe. Ja, da sind das einfach die zwei wunden Punkte vom User-Mode-Ansatz. Ansonsten hast du natürlich recht, alles andere flutscht in Native Performance. Ja, und was heißt das jetzt? Wann nehme ich User Mode Linux und wann nehme ich QEMU?
Bei vielen System Calls vielleicht lieber QEMU und.
Mhm.
Aber.
Ja, passt schon. Ja, also, wenn ich viele System Calls macht, dann ist QEMU wahrscheinlich schneller. Soll heißen, so ein, was weiß ich, make-j4 vom Linux-Kern, da könnte QEMU eventuell schneller sein als User-Mode-Linux. User-Mode-Linux kompiliert dann zwar auch rasend schnell, aber wenn er dann versucht, Dateien von Platte zu kriegen, dann zieht sich das wie Gummi.
So ein Standard-Apache laufen.
Wenn der jetzt viele Anfragen vom Netz kriegt und häufig ein Receive from Send to oder Read Write oder was auch immer macht, kann tödlich sein.
Also sprich ist wieder nur halt User-Mode-Linux eher zum Rechnen.
Pi auf 1000 Stellen, QEMU super, User-Mode-Linux super. Ne? Lassen machen, der rechnet mit Original-Performance.
Das heißt, muss man auch, wenn es viel Code ist, es öfters von Platte holen. Und das dürfte halt irgendwie so solche Sachen sein mit nur mal schnell ausführen und dann ist sofort wieder vorbei. Nicht irgendwie schleifen und sonst was oder also längere Laufzeiten.
Man könnte natürlich jetzt den GCC oder so entsprechend ändern, dass er jetzt nicht die Datei Block für Block für Block für Block liest, sondern gib mir mal das nächste Gigabyte. Ne? Einfach ein großes Read und damit sich die gesamte Datei reinschlürft. Wenn er das machen würde, wird natürlich von der Performance User Mode Linux mächtig profitieren. Dann macht er halt einmal einen Read System Call, dann ist aber wieder Schluss. Wenn er so Block für Block für Block jedes Mal einen System Call, ne? Tot. Jo, also ihr merkt immer schon, manchmal ist man da besser, manchmal ist man da besser.
Das ist eigentlich für mich noch mehr gegen KVM spricht.
Der KVM so jetzt mit der E raus.
Nee. Ich werde euch noch Beispiele sagen, oder wir werden nachher noch, oh nee, heute schaffen wir es nicht mehr, wir werden noch darüber diskutieren, dass KVM drastische Schwächen hat. Ich kann ja KVM so ausbremsen, dass da gar nichts mehr geht.
Ja gut, alles was halt MMU betrifft.
Nee, gibt auch noch andere. Jo. Gut, rechnen wir das da mal ab, das machen wir demnächst mal. was ich mit euch machen wollte. Na, vorbei ist auch daneben. Das hätte ich schon fast vergessen, aber ihr habt ja noch Aufgaben zu erledigen für euren 7,5 ECTS-Schein, so ihr den haben wollt. Und irgendwie will ja anscheinend inzwischen, glaube ich, fast jeder hier. Finde ich ja gut. Umso mehr lernt ihr dabei. Bei der nächsten Aufgabe soll es ja darum gehen, das Ding zu erweitern, um, also eure kleine virtuelle Maschine, die ihr bisher gebastelt habt, erweitern um Interrupts. Und für die Interrupts braucht ihr einmal den PIC, Programmable Interrupt Controller, und natürlich die CPU selber muss mit Interrupts klarkommen. Jo, dafür ein paar Sachen. Okay, das haben wir schon gemacht. Jo, das müssen wir uns einmal angucken. Was gibt es auf dem ISA-Bus an Signalen? ISA-Bus, Schnee von gestern, uralt und noch viel älter. Habt ihr im Prinzip recht, ist uralt, aber die Prinzipien sind immer noch die gleichen. Nur, dass es damals schön parallel war, da gab es alle Signale, die man so braucht, schön einzeln. Heutzutage wird das ganze Zeugs gemultiplext und so. Da wird das einfach nur schwieriger verständlich. Also, was gibt es an Leitungen auf dem ISA-Bus? Gut, damals gab es 20 Adressleitungen. Warum 20? Naja, 2 hoch 20 ist 1 Million. Das war gerade das Megabyte, was damals der ISA-Bus adressieren konnte. 8 Datenleitungen, alles schön byteweise. Gut, heutzutage sind die Zahlen größer, aber im Prinzip ansonsten gleich. Jo, und dann gibt es hier dieses Memory-Read, Memory-Write, IO-Read, IO-Write-Signal. Die korrespondieren schön mit euren Callbacks von euren Bussen, die ihr modelliert habt. Ne? Ihr habt ja irgendwie auch so ein In-B, Out-B. Ja, das sind im Prinzip die zwei hier. Beziehungsweise ihr habt ein Read, ein Load und ein Store. Das sind im Prinzip die zwei. Ja, es gibt noch zwei weitere. Address Latch Enable, das ist dieses ALE. Braucht man das in der Simulation? Nö, ihr übergebt einfach die 20 Bits von der Adresse und gut ist. Da kann man nur zwischenzeitlich noch die Adresse nochmal zwischenletschen. Die wird einfach mal kurz zwischengespeichert und erst wenn es im Speicher drin ist, dann sollen die I.O.-Geräte, das sieht aber keiner von der Applikation, ne? Das kann man als Assembler-Programmierer nicht merken, also ignorieren.
Du hast einfach nochmal, wenn man die physikalischen Verzögerungen einberechnen muss, das ist dadurch, dass man sagt, okay, jetzt darf ich erst das machen, ich müsste so lange warten.
Wenn man das nachbilden wollte. Aber wir wollen das Warten. Also das Warten an der Stelle, das können wir uns schenken. Das lassen wir einfach weg. Ja, und genauso hier dieses I.O. Channel Ready. Die andere Richtung. Weg damit, ne? Braucht keiner bei uns. Jo, dann haben wir noch ein ganzes Sammelsurium. Einmal DMA-Steuerung. Welches DMA-Gerät darf jetzt im Moment gerade I.O. machen? Reset, logisch, die ganzen Versorgungen, Spannungen und einen Takt. Die, ja, brauchen wir die?
Ja, ist die Frage, ob wir DMA machen.
Ja, gut. Ja, man sollte DMA machen. Das sollte man unbedingt tun in virtuellen Maschinen. Weil natürlich das DMA-Zeugs aus Assembler-Sicht nicht sichtbar ist. Ich sage der Platte, liefer mir mal einen Block. Wenn ich jetzt nicht DMA habe, dann muss ich von der CPU aus den Disk-Controller ständig fragen, erstes Byte, zweites Byte, gib mir mal und schreib das selber an den Speicher. Ich könnte aber auch der Platte sagen, bitte da an Speicher. Und dann sehe ich von CPU-Sicht nichts mehr, was da passiert. sondern irgendwann magisch erscheint der Block von Platte im Speicher. Da kann ich natürlich viel mehr wegabstrahieren als bei der CPU. CPU, die kann der Programmierer, ne? Da muss er das in B, out, B und so selber machen, das sieht man. DMA sieht man nicht. Jo, also das sollen wir auf jeden Fall haben. Ein Reset brauchen wir wohl auch. Ja, kommt jetzt darauf an. QEMU beispielsweise braucht keinen Reset, weil der läuft einfach schlicht los, wenn ich das Programm, den Simulator starte. Aber wenn ich den Simulator tot mache, ist er halt tot. Der macht zwischenzeitlich nie einen Reset. V-Maschinen kann ich sozusagen von der GUI aus abschalten und wieder anschalten. Und wenn ich ihn anschalte, okay, dann brauche ich halt wieder einen neuen Reset.
Ich habe auch noch ein Gimmick, dass im Prinzip intern ein Schließen und wieder neu starten, neu öffnen oder sowas abläuft. Die Oberfläche bleibt noch vorhanden.
Könnte man so machen, aber wenn wir in V-Maschinen, sagen wir mal, zwei PCs definieren, dann können wir natürlich den einen ausschalten und wieder anschalten, aber der zweite soll natürlich jetzt nicht. Von daher ist das im Prinzip auch ein Callback. Jeder, eine CPU, ein Speicher, Plattencontroller, was weiß ich, können sich an diesem Reset ein Callback registrieren. Und wenn von außen jetzt diese Reset-Leitung auf 1 gesetzt wird, dann werden die ganzen Callbacks aufgerufen von allen Komponenten, die an diesem Bus hängen. Und dann macht halt die CPU einen Reset und der Plattencontroller und was weiß ich, wer sich da alles registriert hat. Jo, Clock-Signal, wer braucht das? Na, jeden einzelnen Clock wollen wir sicher nicht sehen, sonst, wenn das ein Callback wäre, ne, dann würden wir hier gigahertzmäßig Callbacks aufrufen, keine Chance. Aber das korrespondiert in etwa natürlich mit unserem Step-Geschichten. Die CPU soll einfach mal 20 Instruktionen ausführen. Dann kriegt sie nicht 20 Callbacks, aber sie kriegt dann, sagen wir mal, ein Callback für 20 Clocks oder so. Haben wir ja mal gesagt, wir machen da mehr als eine Instruktion, damit es sich überhaupt lohnt. Jo, okay. Auf dem Bus sieht es dann so aus. Also wenn, was haben wir jetzt hier? CPU liest von I/O-Gerät von einem Port, in diesem Fall dem Interrupt-Controller, dann geht erstmal die Adresse auf den Bus. Und wenn sie auf dem Bus ist, dann kommt dieses Adress-Latch Enable, dann kann sich praktisch jedes Gerät angucken. Jetzt ist die Adresse gültig, jetzt darf er mal reingucken, ob er gewollt ist oder nicht, oder ein anderer dran ist. Und dann kommt danach das I/O ready, okay, negiert, ist im Prinzip wurscht. Das muss halt dann danach kommen, da kann jeder gesehen haben, ob er gefragt ist oder nicht. Und dann kommt diese Flanke, ja, jetzt soll der, dessen Adresse hier drin steht. Jo, und dann kommen irgendwann die Daten und wenn hier das auf 1 geht, ab dem Zeitpunkt darf die CPU sich dann ihre Daten dann abholen, die sie da haben wollte. Jo, okay, das haben wir gerade gemacht. Jo, und jetzt zu den Interrupts. Also das Erste, wir brauchen natürlich irgendeine Interrupt-Quelle. Interrupt-Quelle soll in unserem Fall sein, diese kleine simulierte serielle Schnittstelle. Ihr erinnert euch, wir haben so ein kleines serielles Terminal dran sozusagen. Bisher haben wir nur aus der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Ich weiß gar nicht, was war das? Irgendwie so Fakultät berechnen und ausgeben. Jetzt wollen wir von dem Ding auch Eingaben entgegennehmen und die Eingaben sollen entgegengenommen werden im Interrupt-Händler. Jo, kommt danach, glaube ich, ein Bildchen, genau, kann ich es euch gleich daran erzählen. Also da kommt jetzt so ein Interrupt-Bit raus, ich will was. Und der Interrupt geht auf 1, genau dann, wenn hier, was weiß ich, in dem seriellen Baustein ein Zeichen angekommen ist. Das heißt noch lange nicht, dass die CPU sich darum kümmert. Das heißt erstmal nur, dass diese 1 weitergeht an den Programmable Interrupt Controller. Einer von, ja, im Intel-Fall sind es 8 Eingänge. An einen davon geht dieser Interrupt. Und der PIC entscheidet dann letztendlich, CPU, mach mal oder mach nicht. Da kann ich den PIC kann ich so programmieren, dass er einzelne Interrupt zulässt oder blockiert. Alle blockiert, einzelne zulässt, wie auch immer. Ja, und der gibt jetzt praktisch, naja, das ist so eine Art, also wenn ich alle zulassen würde, dann wäre sozusagen der Ausgang ein großes Oder über alle Eingänge. Wenn da oder da oder da oder da ein Interrupt kommt, dann geht eine 1 an die CPU. Selbst wenn eine 1 an die CPU geht, heißt das noch lange nicht, dass die CPU sich kümmert. Wir haben ja mal gesagt, bevor die CPU eine Instruktion anfängt, guckt sie sich diese Leitung mal an. Aber auch nur dann, wenn das Interrupt Enable Flag gesetzt ist. Und das ist jetzt CPU intern. Also dieses Interrupt Enable Flag in der CPU, das wird nochmal sozusagen verundet mit dem Interrupt Eingang. Und nur wenn bei dem UND hinten eine 1 rauskommt, dann reagiert die CPU drauf vor einer Instruktion. Jo, jetzt muss man allerdings diesen, wie der Name schon sagt, Programmable Interrupt Controller, den muss man mal programmieren. Wenn man den nämlich nicht programmiert, dann liefert er gar nichts. Standardmäßig sind alle Interrupts disabled. Also nach dem Reset sind sie alle disabled, damit die CPU erstmal alles initialisieren kann. Muss das sein?
Ja, sollte schon. Wenn es enabled wäre und so ein Interrupt kommt, und man hat eben noch eine leere Vektortabelle.
Mindestens die Vektortabelle sollte mal, ne? Sonst springt er irgendwo in die Wildnis. Jo, also muss die CPU sich selber sozusagen initialisieren, zum Beispiel die Interrupt-Vektortabelle. Und wenn sie das gemacht hat, dann kann sie dem Ding sagen, hier, hier mit den Interrupts. Jo, woher weiß jetzt der Interrupt-Controller, dass er gemeint ist? Naja, an sich gibt es immer die Port-Nummern. Jedes Gerät entscheidet für sich, ob es gemeint ist. Und da hat man hier für den seriellen Teil hat man irgendwelche Portnummern definiert. Fragt mich jetzt nicht mehr, welche das waren. Und nur wenn die CPU auf den Bus kommt mit in B oder out B mit der richtigen Nummer, nur dann fühlt sich das Ding angesprochen. Im Prinzip das gleiche da oben. Naja, und im Prinzip gilt das auch für alle anderen IO-Bausteine. Mit dem einen Unterschied: die Dinger haben keine Adressbits als Eingang. Jedenfalls keine 32 Stück. Also wenn wir hier einen Adressbus mit 32 Bits haben, dann müsste der ja jetzt hier einen Vergleicher für 32 Bit haben. Das war Intel früher viel zu teuer. Also hat der keinen Vergleicher, sondern der Vergleicher sitzt woanders. Das ist so ein, naja, sogenannter IO-Decoder. Der dekodiert jetzt die 32 Bit, oder gut, damals waren es 20, und sagt jetzt, ja, der Bereich, das bist du, der Bereich, das bist du, der Bereich, bist du. Dann braucht er nämlich nicht alle 20 Bit vergleichen, sondern er kann zum Beispiel, sagen wir mal, die oberen 16, die müssen immer 0 sein. Wenn die nicht 0 sind, ist kein IO-Bauerstein gefragt. Und die unteren 16, die werden dann nur dekodiert. Ja, und wenn die unteren dann Hex 20 sind in diesem Falle, dann sagt er dem Bescheid, du bist dran.
Das waren damals nochmal Extraleitungen.
Das sind Extraleitungen und das ist auch heute noch so. Deshalb steht dann CS, das ist dieses sogenannte Chip Select. Er selektiert über diesen IO-Decoder einen Baustein. Ja, wie bauen wir denn das jetzt in unser Callback-Dings ein? das passt gleich jetzt Callback-mäßig nicht mehr, ne?
Wenn wir uns direkt die Tabelle, was der IO-Recorder machen würde, können wir ja direkt wieder uns einmal ausrechnen und verwenden, oder?
Den könnte man einfach knicken und den Pick entsprechend ein bisschen umbauen. Wäre eine Methode. Dann wandert sozusagen der IO-Decoder-Teil, der jetzt den PIC steuert, in den PIC mit rein. Das ist die Variante, wie zum Beispiel QEMU das macht. Das ist eine vergleichsweise flotte Variante. V-Machine macht es anders. Warum? Naja, wir sagen ja, wir wollen wirklich den Rechner aus einzelnen Bausteinen zusammenkleben. Naja, und PIC hat eben diese IO-Decoder-Logik nicht drin. Und wenn ich jetzt einen PC zusammenbaue mit einem anderen Decoder, dann hat der PIC eine andere Adresse. Obwohl der PIC an sich natürlich der gleiche ist. Jo, also gibt es noch Callbacks. Folgendermaßen, der registriert sich an dem Bus. Ja, und wenn jetzt hier die CPU kommt mit einem INB von Adresse XY, dann geht das an alle. Ja, und der kriegt es beispielsweise ja auch mit. Und der sieht jetzt, oh, das war nicht ich, das war ja einer von meinen angeschlossenen Kumpels. Dann schickt der praktisch das INB über das Chip-Select weiter. Also das Chip-Select ist jetzt in unserer Sicht sozusagen eine Art von Bus. Beziehungsweise wir betrachten sozusagen den Bus und das Chip-Select gemeinsam. So heißen der PIC, der registriert sich an dem Bus mit Callbacks, aber eben auch an dem Chip-Select. Nur wenn das Chip-Select 1 ist, dann möchte er von dem Bus die Callbacks haben. Dann geht das auch, dann kann man da auch entsprechend das konfigurierbar machen. Und auch performancemäßig macht es keinen Unterschied. Jo, was kann jetzt dieser PIC, den ich da euch gerade gezeigt habe? Der verwaltet jetzt die Interrupts. Der kennt verschiedene Interrupt-Quellen. Ihr habt gesehen, gerade der hat 8 Eingänge. Wobei man die dann auch wieder kaskadieren kann. Also das, was halt, das, was hier rausgeht, das könnte man sozusagen bei einem anderen PIC wieder als eine Interrupt-Quelle nehmen. Und so ist es bei den echten PCs auch gemacht. Die kennen nämlich genau 15 Interrupts. Warum 15? Naja, von dem einen 8 Stück. Der geht an den zweiten. Ja, und dann sind noch 7 frei. Also die 7 und von dem anderen die 8. 15 Stück. Jo, die Dinger sind priorisiert. Also Interrupt 0 hat höhere Priorität als Interrupt 1, höhere als 2, höhere als 3 und so weiter. Man kann die Dinger einzeln ausschalten, man kann die Dinger einzeln anschalten. Und es gibt noch so eine Art Zwischenspeicher. Er nimmt auch Interrupts entgegen, wenn die CPU gerade beschäftigt ist. Also wenn die CPU gerade mal nicht reagiert und es kommt in der Zwischenzeit ein Interrupt von der Platte, egal. Dann merkt sich der PIC dieses eine Bit, die Platte wollte was. Ja, und wenn die CPU dann irgendwann mal soweit ist, dann kriegt sie halt gesagt, Platte wollte was. Jo, da machen wir dann morgen früh gleich weiter. Zeit ist schon wieder um. Irgendwie komme ich immer nicht so weit, wie ich will. Das wollte ich jetzt nicht so laut sagen. Nee, finde ich aber gut. Lieber beantworte ich ein paar Fragen und lasse ein halbes Kapitel weg. Lieber, dass ihr das eine, was wir machen, richtig Intus habt, als alles so wischiwaschi halb. Da haben wir alle nichts davon. Aber natürlich, also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, können wir die jetzt beantworten. Ansonsten machen wir halt morgen nochmal weiter, dass ihr dann sehen könnt, wie ihr eure CPU da weiter basteln könnt. Jo. Okay, ihr denkt alle dran, morgen 10:45 Uhr. Ich hoffe, dass wir dann pünktlich in den Raum dann auch reinkommen. Schauen wir mal. Jo, dann Dankeschön, dann sehen wir uns morgen wieder.